Spiel. Also hier wieder im Pech und zu langsam erhöhen sie. 70. Minute läuft jetzt den Druck auf die TSG, die so sehnlichst diesen Heimerfolg braucht. Die Punkte im Kampf gegen den Abstieg. 8 Punkte werden Stand jetzt vor dem Relegationsplatz. Abschlag für die Gastgeber. Und den heißt für uns auch, Abschlag nehmen wir mit Richtung Gladbach, Richtung Marc Eschwein.
Ja, hier gibt es auch den Abschlag von Thiago Pereira Cardoso, dem 19-jährigen Keeper von Borussia Mönchengladbach. Aus der A-Jugend in die Bundesliga. In 2 Wochen beginnen die schriftlichen Abi-Prüfungen. An seiner Schule war gestern Abi-Streich, während er im Mannschaftstraining war. So schnell kann es gehen im Profifußball. In der ersten Halbzeit war er nicht so ganz unschuldig am Ausgleich von Osterhage. Da wird er auf der eigenen Torlinie auch irritiert von Itakura, aber den Kopfball von Osterhage, den kann er halten. Aber diesen Fauxpas hat er minimum wettgemacht durch seine beiden Glanzparaden hier in dieser zweiten Halbzeit. Da ist der SC Freiburg schon wieder im Strafraum mit Jan-Niklas Beste. Legt auf Günther, der flankt in die Mitte. Zu flach, Gladbach kann klären, aber zu kurz. Die Gladbacher kommen hinten eigentlich kaum noch raus. Es spielt nur der Sportclub und drängt hier auf den Führungstreffer nach 70 Minuten, aber noch unentschieden. Keiner hier will den Patzer von Mainz nutzen, die ja auf dem 5. Platz liegen und zurückliegen gegen Hoffenheim. Gladbach könnte mit einem Sieg vorbeiziehen an den 05ern. Und Bochum braucht unbedingt Punkte im Abstiegskampf, Burkhard Hupe.
Und Bochum tut alles dafür, dass aus dem Singular Punkt ein Plural wird. 1:1 steht's. Aber Bochum nach wie vor sehr viel näher an der Führung als die Augsburger, die sich so ein bisschen berappelt haben, aber lange nicht so gut und überzeugend im Vortrag sind wie über weite Strecken der ersten Hälfte. Bochum mit großen Möglichkeiten. Ordetz im 5-Meter-Raum mit dem langen Bein verfehlt. Hauchzart das Ziel. Eben gerade der Grieche Masoudas, auch er hatte eine ganz gute Chance, dann sind sie streckenweise auch ein bisschen zu überhastet im Abschluss. Aber Masuras versucht schon wieder, kurz vor der Mittellinie wird er umgestoßen von Krovelow, dem Mannschaftskapitän des FC Augsburg. Bochum will das Spiel schnell machen, aber der Marius Wolf stellt erstmal das Stoppschild auf, nämlich sich selbst, stellt sich vorne bei. Und dann geht's alles noch ein bisschen ruhiger weiter. Ja, jetzt ist Bochum hier in dieser Partie genauso angekommen, wie sich das die 25.000 Zuschauer mehrheitlich von Anfang an gewünscht hätten. Aber da hat man eben dann doch gemerkt, dass eine ganze Menge auf dem Spiel stand. Freistoß ausgeführt, breit rausgeschlagen auf die rechte Seite. Bero müht sich da in der rechten Halbverbindung, kann sie nicht durchsetzen. Oermann holt den zweiten Ball, der Mann aus der Dreierkette des VfL Bochum legt dann ab auf Sissoko mit den langen Drähten. Der wird wieder gefoult. Gibt es den Freischuss? Nee, Vorteil läuft. Kurz mal spielen am Strafraum des FC Augsburg. Und dann geht der Passlack nochmal ins Dribbling. Jetzt müsste der Ball mal in die Mitte kommen, aber sie spielen es jetzt ein bisschen zu lange am Strafraum rauf und runter. Und Augsburg kann es dann letztendlich doch erstmal befreien. Bleibt hier beim 1:1. Schnell nach Kiel zu Jörg Diegelhüter.
Wo es auch 1:1 steht, Burkhardt, und wo der Abstiegskampf, und das wird bei dir ja ganz ähnlich sein, an den Nerven zerrt von Spielern, von Trainern oder aber auch von ganz anderen Leuten. Direkt neben mir sitzt Carsten Wehmann, früher mal St. Pauli-Torwart, jetzt Geschäftsführer bei Holstein Kiel. Den an seiner rechten Hand hat eine Aufstellung aus Papier, aber die ist nicht mehr sauber gefaltet. Nein, die ist wirklich zusammengeknüllt vor Anspannung, vor Stress. Immer wieder schlägt er die Hände vors Gesicht und jetzt guckt er hoch. Warum? Was ist passiert? Holstein vielleicht mit dem Ball gewinnen, aber der Konter dann unterbunden. Und jetzt schlägt er die Hände vors Gesicht und reklamiert, das war doch Foulspiel. War es aber nicht, sagt Schiedsrichter Benjamin Brandt. Das alles beim Stand von 1:1. Und Marcel Rapp, Holsteins Trainer, zieht, ich will mal sagen, den nächsten Joker. Marvin Schulz kommt in die Partie, soll nochmal für offensive Belebung sorgen. Denn Holstein Kiel zementiert sich fest am Tabellenende durch dieses Unentschieden. Weiterhin 2 Punkte hinter dem VfL Bochum auf Platz 18. St. Pauli hingegen auf 15. Könnte den Abstand auf Relegationsrang 16 auf Heidenheim erst einmal auf 5 Punkte vergrößern. Also, das wäre zumindest mal das Minimalste. Spiel ist hier unterbrochen. Der Sieg ging dahin, wo der Ball hoffentlich rollt. Leverkusen gegen Union Berlin. Luise Kopf.
Ja, und wenn Bayer Leverkusen ja heute nicht gewinnt, 76 Minuten rum, aber die Bayern es tun gegen Borussia Dortmund heute Abend im Topspiel, dann wären es 8 Punkte Vorsprung für die Bayern im Rennen um die Meisterschaft und dann könnten wir da sicher einen Haken hintermachen. Gibt jetzt Ecke für Bayer Leverkusen. Granit Xhaka streichelt den Ball mit links in den 16er hinein auf den Schädel von Boniface, der ist eingewechselt worden. Toussaint geht aber auch mit dem Kopf hin, der Berliner, und gewinnt erstmal dieses Kopfballduell. Jetzt aber Florian Wirtz an der Grundlinie alleine gegen 2, leitet den Ball per Hacke an Jonathan Tah weiter, immer noch auf Höhe der linken Eckfahne, die Szene hier unterwegs. Tah stimmt sich mit seinem mächtigen Körper rein in seinen Gegenspieler und dann pfeift der Schiedsrichter Bastian Dankert. Foulspiel Oh Mann, Hollerbach, Hollerach. Der junge Mittelstürmer, eingewechselt worden bei Union Berlin, hatte eben die riesen Möglichkeit, hier auf 1:0 zu stellen. 72. Spielminute, ist eigentlich alleine vor Radetzky unterwegs. 2 Meter Torentfernung, er lässt Tabsoba, seinen Gegenspieler, elegant an sich vorbeilaufen, geht mit dem Ball in Richtung Tor zu, lässt ihn noch einmal auftitschen und will dann den Ball schön über Radetzky drüber lupfen mit der Innenseite. Aber da fehlte die Wucht, zu viel Gefühl, würde ich sagen, zu wenig Wucht. Er spielt Radetzky den Ball eigentlich als eine Art Rückgabe in die Arme und deswegen steht es hier eben noch 0:0 in einem Spiel, das jetzt viel offener ist, als das noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Klar, beide Mannschaften setzen jetzt auf Sieg, gibt nochmal einen Wechsel bei Union Berlin. Deswegen rollt der Ball hier nicht. Wo ist der Ball bei dir, Florian Winkler?
Bei TSG-Keeper Oliver Baumann, hatte gerade wieder ein bisschen Dusel, er und seine Truppe. Guter Angriff der Mainzer über die rechte Seite, über Kai Shusano, den Japaner, der sieht, dass Lee gut mit reingelaufen ist in den 16er. Kurze Körpertäuschung des Koreaners, Abschluss einen halben Meter, dann rechts aus halbrechter Position am Pfosten vorbei. Also da wieder ein bisschen Dusel für die Hoffenheimer, die merken, die werden so leicht nervös, trotz eines 2-0 Vorsprungs. Und es ist unfassbar emotional, Mainz gefrustet, dass sie hier 0-2 hinten liegen, weil sie zu wenig nach vorne machen. Zumindest vor allen Dingen in den ersten 50, 60 Minuten. Jetzt erst wirklich aufwachen, jetzt versuchen, Druck aufrechtzuhalten, Druck weiter nach vorne zu schieben, Richtung TSG 16er. Jetzt geht's wieder über die linke Seite, über Jason. Sung Lee, Flanke kommt rein in Richtung Fünfer, da ist Sieb, der läuft da zumindest in Richtung Ball, aber den pflückt sich Olli Baumann, der Nationalkeeper, einfach mal runter und beruhigt das Ganze hier. 77. Minute wird der erste Heimsieg in diesem Jahr für die TSG Hoffenheim und dann dementsprechend der nächste Rückschlag für die Mainzer im Kampf um die europäischen Plätze. Auf der linken Seite versucht Stanley Nzoki ins 1 gegen 1, wird angelaufen von Cassie, dem Mainzer Außenverteidiger, aber der Ball ist schon wieder sofort weg. Abseitsposition angezeigt bei diesem Flankball Richtung Jurasek. Er ist reingekommen, genauso wie Adam Loschek, der Tscheche. Also, hier geht es erstmal durch die Mainzer Hälfte. Weiter Gladbach, da steht es noch unentschieden. Bin mal gespannt, wer den nächsten Treffer anpeilt. Marc.
Ja, im Moment wäre es der SC Freiburg, denn es spielt ja eigentlich nur der SC Freiburg. 77 Minuten rum, unentschieden im ausverkauften Borussia Park. Gladbach hat mittlerweile 5-mal gewechselt und hat jetzt so eine Milchbubi-Abwehr da hinten. 4 von den 5 sind 22 und jünger. Also mal gucken, ob das hält, denn auch die Freiburger haben offensiv gewechselt, wollen hier den Auswärtssieg, zuletzt 4-mal in Folge auswärts ohne Niederlage. Auf der anderen Seite 5 Spiele ohne Sieg. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte von Beste auf den kleinsten da vorne auf Litz Doan. Und der kommt auch nicht zum Kopfball. Der Ball geht auf der rechten Seite ins Seitenaus. Gibt Einwurf für Borussia Mönchengladbach. Tim Kleindienst hängt da vorne noch völlig in der Luft. Der 15-Tore-Mann in dieser Saison hat noch nichts Brauchbares bekommen von den Außenpositionen und muss immer wieder auch nach hinten mit wegarbeiten. Dementsprechend geht nach vorne bei Gladbach nichts. Jetzt kommt wieder Freiburg mit Beste in der Linksaußenposition. Hat die Schuss- oder die Flankenmöglichkeit. Er schießt auf die Brust von Thiago Pereira Cardoso. Und im Nachfassen hat der 19-jährige Keeper die Kugel sicher. Und es bleibt beim 1:1. Und das ist auch immer noch der Stand in Bochum bei Burkhardt.
Ja, aber gleich wahrscheinlich nicht mehr 11 gegen 11, sondern nur noch 11 gegen 10. Der Augsburger Arne Meyer, gerade eingewechselt worden, wird vermutlich gleich des Feldes verwiesen werden, weil er deutlich zu spät gekommen ist in einem Zweikampf gegen Bernardo. Hat er den Brasilianer am Wadenbein getroffen. Es war keine böse Absicht, aber es war ein klares Foul oberhalb des Gelenks. Und der Schiedsrichter Martin Petersen hat eben gerade den Hinweis bekommen, sich das nochmal anzugucken. Macht er jetzt auch. Ich habe gerade mal einen Blick zur Seite gewagt. Neben mir sitzt der Schiedsrichterbeobachter Jürgen Janssen. Ich habe nur kurz auf meine Gesäßtasche gezeigt. Da sitzt normalerweise die rote Karte vom Schiedsrichter und er hat nur ganz kurz genickt. Also bin gespannt, der Schiedsrichter kommt jetzt zurück. Noch ist es nicht abzusehen, was er macht. Jetzt greift er nach hinten an seine Hosentasche und es gibt die rote Karte gegen Arne Meyer, der ist ein paar Minuten auf dem Platz war. Schade, schade, schade. So ein hochveranlagter Spieler. Jetzt also mit dem Platzverweis glattrot nach der Attacke gegen Bernardo. Hier geht's weiter mit 11 gegen 10 beim Stande von 1:1. Fußball aus Kiel bitte mit Jörg Tedelhöter.
Ja, und ich begrüße die Freunde des gepflegten Abstiegskampfes. Also wer zäh umkämpfte Spiele liebt, wo die Nerven ab und zu mal ein bisschen blank liegen, der ist hier genau richtig an der Kieler Förde. 1:1 zwischen dem 18. Holstein Kiel und dem 15. dem FC St. Pauli. Einwurf jetzt für die Hamburger in den Strafraum. Gilovugi lässt mit der Brust abtropfen, will ihn so verlängern. Allerdings die Kieler erst einmal dazwischen. Jetzt vielleicht mit der Konterchance. Bernhardsson wird dann in Höhe der Mittellinie zu Fall gebracht. Taktisches Foul vom früheren Kieler Hauke Wahl, sagt Schiedsrichter Benjamin Brandt. Deswegen logischerweise die gelbe Karte. Und gelb gab es vor wenigen Augenblicken auch für Kiels Stürmer Harris. Da gab es einen hohen Ball in Richtung des St. Pauli-Strafraums oder des 5-Meter-Raums. Nikola Vasil, der Keeper, stieg hoch. Harris hat genau gesehen, dass er den Ball ganz sicher fangen würde und springt einfach in den bosnischen Nationalkeeper rein. Völlig unmotiviert, räumt ihn da ab. Dafür gab es gelb, eine Rudelbildung obendrauf. Und da war hier ein wenig Leben in der Bude. Aber das ändert nichts am Spielstand. 1:1 Holstein Kiel im Aufbauspiel. Aber das machen sie ganz langsam, das machen sie ganz hintenrum in der eigenen Hälfte. Und deswegen nochmal die Nachfrage. Union Berlin ist wirklich der erwartet schwere Gegner für den deutschen Meister, für Bayer Leverkusen, Luise.
Absolut. Ich sag nur 4 Spiele ungeschlagen. Das hat kein Bundesligist, kein Bayern, kein Leverkusen in den letzten 4 Spielen geschafft, 4 Spiele nicht zu verlieren. Aber das steht eben auf der Habenseite bei den Unionern. Unter Trainer Steffen Baumgart, der unten in seiner Coachingzone steht und so eine Anspannung hat, als ob er gleich den Nächsten, der da vorbeifliegen würde, umtackeln möchte. So sehr ist er drin in dieser Partie. 83 Minuten jetzt rum, 0-0 nach wie vor der Spielstand. Und Bayer Leverkusen macht Druck über die linke Seite, sind schon dran am 16er, wieder mit Florian Wirtz, der ins 1-gegen-1 geht gegen den eingewechselten David Preu. Und das ist ein Foulspiel, Fragezeichen. Zumindest gibt es da wilde Diskussionen unten. Und David Preu gibt hier heute sein Bundesliga-Debüt, ist eingewechselt worden in der 79. Minute. 20 Jahre jung, der Berliner. Und seine erste Aufregeraktion ist ein Foulspiel an Florian Wirtz, weil er eben an ihm nicht den Ball vorbeikommt, sondern ihn direkt mit dem Stollen am Sprunggelenk trifft. Die Karte lässt der Schiedsrichter meines Erachtens nach erstmal stecken. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt den Freistoß für Bayer Leverkusen. Und das ist eine gute Position. Eine gute Position. Banger Blick erstmal zu Florian Wirtz, der aber schon wieder steht und sich ein bisschen den Schmerz aus seinem rechten Sprunggelenk rausschüttelt, indem er auf einem Bein steht, auf seinem linken, auf Höhe der 16-Meter-Kante und mit rechts halt so ein bisschen von links nach rechts wackelt, sich jetzt den Ball zurechtlegt unter den strengen Augen von Bastian Dankert. Gibt es hier ein Tor für Bayer Leverkusen in der Schlussphase? Wir gucken auf die Uhr. 84. Spielminute. Freistoßposition ist gut. Linke Position. Ein bisschen so in der Tasche drin zwischen 16er und Eckfahne. Florian Wirtz ist ein Rechtsfuß. Das heißt, er wird den Ball jetzt mit Zug zum Tor in Richtung Kasten bringen. Ball ist freigegeben. Ball kommt rein. Renault ist draußen und boxt den Ball aus dem 16er raus. Und es bleibt hier beim Spielstand von 0-0. Also keine Tore. Und das hat mir Florian Winkler voraus.
Ja, weiterhin 2-0 die Führung für die Hoffenheimer, die vor wenigen Minuten sogar noch nach einem Konter mit Anton Stach einen schönen Torschuss sich rausgespielt haben über den eingewechselten Logic. Und dann Stach aus gut 15, 16 Metern trifft die Brust vom Mainz-Keeper von Robin Zentner. Und die Hoffenheimer kommen nochmal über die linke Seite. Kramaric, Flanke rein, Kopfballmöglichkeit, aber da ist Arnaud noch da drin. Kanklern nachgesetzt, aber von Logic. Und nochmal geblockt, holt immer in eine Ecke raus. Der Tscheche, aber auch die Mainzer. 11 Torschüsse haben sie aufs Tor gebracht, hätten sich mittlerweile wenigstens den Anschlusstreffer verdient, wobei man sagen muss, 10 davon sind gar nicht auf Richtung Olli Baumann gegangen, sondern ab Tor vorbei, wenn auch knapp, aber trotzdem Mainz mit sehr viel Invest, mit sehr viel Laufarbeit, immer wieder frühen Balleroberungen, da geht es schnell nach vorne, aber es fehlt einfach ein Jonathan Burkhardt, ein Top-Torjäger mit 15 Saisontreffern, der da vorne für mehr Torgefahr sorgt. Es fehlt ein Nadim Amiri, der gelb gesperrt nicht dabei sein kann, als zentraler Mittelfeldspieler. Eckball noch mit von der rechten Seite, Bischoff bringt den mit dem linken Fuß rein, Mainz kann erstmal rausklären, nachgesetzt, aber von der TSG über Stach, köpft ihn wieder rein. Der eingewechselte Höng köpft ihn wieder raus. Mainz jetzt vielleicht mal mit einem Umschaltmoment, mit einer Kontersituation über den schnellen Aminusi bis über die Mittellinie drüber. Wird verfolgt von Stach und er drückt ihn runter. Und dementsprechend gibt es einen Freistoß. Aber das sind gute 40 Meter für Mainz 05, zweite Hälfte der TSG. Aber das dauert hier alles noch. Weiter Spannung natürlich in Gladbach bei Marc Eschmann.
Ja, 1:1 steht's. Es sind noch 6,5 Minuten regulär. Gladbach im Spielaufbau, aber das ist überschaubar, was die Gladbacher hier auf den Rasen bringen in der zweiten Halbzeit. Sehr viel lange Bälle, die Freiburg aber einfach wegverteidigen kann. Der Sportclub, die gefährlichere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. In der 51. der Drehschuss von Adamu und in der 58. Höhler mit der Fußspitze. Das waren die beiden dicken Chancen, aber jeweils der junge Thiago Pereira Cardoso im Kasten der Gladbacher mit einem Riesenreflex verhindert hier die Führung der Freiburger. Und so ist das ein Kraftakt für beide Mannschaften bei über 20 Grad und herrlichem Sonnenschein hier im Borussia-Park.
Freistoß für den FC Augsburg, 18 Meter Torentfernung. Und das ist die große Chance für die Gäste, hier erneut in Führung zu gehen. Wer macht's? Der Tietz oder der Kummer? Kummer schießt und er schießt in die Mauer hinein. Oh, da war mehr drin. Er hat's ein bisschen zu lässig versucht, der 19-jährige Deutsch-Türke. Und Bochum atmet einmal tief durch und kommt jetzt zum Konter über die linke Seite. Foulspiel erneut. Spiel unterbrochen, bleibt hier beim 1-1. Genauso steht's bei Kiel gegen St. Pauli und Jörg Tingelhütter.
Um ein Haar hätte es hier 2-1 für St. Pauli geheißen. Jackson Irvine, der Kapitän, der in der Aufstiegssaison in der zweiten Liga doch so kopfballstark war. Er wartet immer noch auf sein erstes Bundesligator. Jetzt hat er die nächste Gelegenheit. Nach einer Rechtsflanke von Gila Vogi stieg der australische St. Pauli-Kapitän hoch. Aber irgendwie reichte es nicht. Er wischte den Ball dann am linken Torpfosten vorbei. Das war die beste Gelegenheit hier in diesem zweiten Durchgang. Und das war nochmal ein Lebenszeichen des FC St. Pauli. Die Hamburger machen auf mich den Eindruck, dass sie mit diesem 1-1 sehr gut leben können, sehr zufrieden sind. Blick auf die Tabelle würde das auch bestätigen. Man bliebe auf 15, hätte den Abstand zum 16. Heidenheim nochmal um einen Punkt erst einmal vergrößert. Und für Kiel ist das viel zu wenig. Die schmeißen sich jetzt in alles rein. Borat auf der rechten Seite. Dann wieder ein Zweikampf im Mittelfeld. Foul des Kielers Rosenbohm und Freistoß deshalb für den FC St. Pauli. Gelingt einem Team hier noch der Lucky Punch. Wir haben noch 2,5 Minuten. Kiel läuft die Zeit weg. Jetzt gehen wir noch einmal kurz auf nach dem langen Ball auf den Angriff des FC St. Pauli. Gila Vogi, aber der trabt dann erstmal Richtung Eckfahne. Legt den Ball zurück auf Treu. St. Pauli bleibt im Ballbesitz. Hält Kiel so natürlich schön vom Tor weg und nimmt jetzt endgültig das Tempo raus. Wie viel Tempo ist noch drin in Leverkusen, Luise?
Gerade gar kein Tempo, denn das Spiel ist unterbrochen nach Foul an Tom Rothe. Auch er eingewechselt worden bei Union Berlin. Und das ist richtig gut, was Union Berlin macht. 0-0 gegen den amtierenden deutschen Meister. Sie stehen hinten 1-1. Sie haben nicht nur Beton angerührt, sondern auch die Mauer hochgezogen. Und Bayer Leverkusen fällt einfach nicht so viel ein. Und das ist schon was, was sich Union Berlin heute positiv ins Schulheft schreiben kann. Defensiv war das 1-1 hier bis hin 89. Minute. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Offensiv nicht immer ganz so geil gewesen, was Union Berlin da gegen Bayer Leverkusen gemacht hat. Aber Union Berlin spielt ein bisschen auf Zeit. Also sie scheinen auch mit dem 0-0 erstmal zufrieden zu sein. Und ich blicke rüber in die Fankurve von Union Berlin. 2400 Fans aus Berlin sind mitgereist und die haben gute Laune. Und ich kann es verstehen, denn nach dem anfänglichen Zittern um den Klassenerhalt in der Bundesliga ist Union Berlin drauf und dran, die Klasse in der höchsten deutschen Spielklasse zu halten. Bayer Leverkusen kommt jetzt aber nochmal über Jonas Hofmann. Der legt den Ball aber erstmal zurück. Und das Tempo ist hier wieder raus. 0-0. Der Spielstand damit ab zu dir nach Hoffenheim, Florian Winkler.
2,5 Minuten noch offiziell. Nicht mehr viel Zeit für Mainz 05 bei einer Führung, bei einer 2-0-Führung für die TSG Hoffenheim. Aber Mainz erhöht jetzt den Druck, sucht jeden Zweikampf, allen voran Armindo Sieb. Sehr belebend da vorne in der 05-Offensive. Da ist jetzt Jens, alle Mainzer in der Hälfte der Hoffenheimer. Bringt den Ball nach vorne Richtung Jae Sung Lee. Der nimmt den Landskameraden Hong mit. Der legt auf links raus auf Arno und haut auf Flanke rein. Kassi im Fünfer verpasst, der Ball in seinen Rücken gespielt. Da kommt der Franzose nicht rein. Absolut ins Tor.
Tor in Bochum und der Mert Kümür macht es. Wie blank war der denn? So luftig verteidigt VfL Bochum. Kannst du nicht bringen. Nicht in Überzahl. Nicht in dieser Situation. Nicht in der letzten Spielminute. Und der Kümür drückt ihn rein mit links aus 13, 14 Metern. Der 19-Jährige macht hier das 2-1 und bringt ein Stadion komplett zum Schweigen, sieht man mal von den 1700 tanzenden Augsburgern in der Gästekurve ab. Führung für Augsburg, gleich ist hier Feierabend. Wie lange geht's noch in Gladbach gegen Freiburg, Mann?
Anderthalb Minuten regulär, aber wir werden 3-4 Minuten Nachspielzeit kriegen aufgrund von vielen Auswechslungen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, beide sind jetzt mit diesem Punkt zufrieden. Bei Gladbach geht nach vorne gar nichts mehr, aber auch Freiburg kriegt nichts mehr auf die Reihe. Und dieser Punkt hilft dann eigentlich eher Borussia Mönchengladbach. Die würden Sechster bleiben, hätten damit die Qualifikation für den Europapokal in der eigenen Hand. Durch diesen einen Punkt können weder Dortmund oder Stuttgart von hinten punktemäßig gleichziehen. Vielleicht geht noch was in dieser Schlussphase. Wir fragen nochmal in Bochum bei Burkhard Hupe nach, dem Mann mit den einzigen Toren im zweiten Durchgang.
Ja, so sieht's aus. Was hat Bochum noch im Köcher? Ein weiten Schlag vom Torhüter Timo Horn. Was für eine Schockstarre hier an der Kastropper Straße. Danach hat es ja nun gar nicht ausgesehen.
Gladbach! Tor in Gladbach! Bitte. Der Sportclub geht in Führung! Na also, sie haben doch noch einen drin und der Kopfball kam, glaube ich, vom eingewechselten Sildilia, der da vorne völlig blank steht am langen Pfosten und jetzt laufen die unten in Rot in die Gästekurve und bejubeln diesen Führungstreffer in der 90. Minute. Flanke von der linken Seite. Ja, schnell.
Tor in Kiel! Und die Braunen jubeln, die Boys in Brown. St. Pauli geht tatsächlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 in Führung. Noah Weißhaupt eingewechselt, erst scheiterte er mit einem Schuss an Thomas Dähne, bekam dann den zweiten Ball, brachte ihn rein und ein Kieler mit der Brust wollte klären und dann rutschte die Kugel irgendwie über die Linie. Schiedsrichter Benjamin Brandt zeigte sofort an, hier Alarm am Handgelenk, da war die Torlinientechnik aktiv, Ball war hinter der Linie und St. Pauli führt jetzt mit 2:1, würde einen Riesenschritt machen in Sachen Klassenhalt und Kiel wirklich ins Tal der Tränen stürzen. Tal der Tränen, gutes Stichwort. Leverkusen, last minute, noch was drin, Luise gegen Union.
Schauen wir mal. Erstmal nicht. 3 Minuten sind noch auf der Uhr. 5 Minuten. 5 Minuten Nachspielzeit gibt es hier oben drauf. Aber Union Berlin melkt die Uhr 0-0. Der Spielstand hier, Zeitspiel von Union Berlin. Florian Winkler, was bei dir los?
Ja, bei mir ist die Nachspielzeit auch am Laufen. 1 Minute von dieser 6-minütigen Nachschlagszeit vorbei. Und Hoffenheim immer wieder mal mit Kontersituationen. Wie jetzt vielleicht beim Spielstand von 2-0. Kommen aber nochmal über die linke Seite. Ja, es ist Jurasek-Flagge, geht rein. Mainz kann klären. Dahin, wo da 3 Treffer gefallen sind. Gladbach.
Jawohl, und der Matchwinner für Freiburg heißt vermutlich nicht Sildilia. Der stand daneben. Er heißt Johann Manzambi. Der 19-jährige Schweizer war derjenige, der den Ball ins Tor köpft. 6. Bundesligaspiel. Erstes Tor für den Youngster. Eingewechselt von Trainer Schuster. Und diesmal war Pereira Cardoso völlig chancenlos. Flanke butterweich von rechts auf den Kopf eben von Manzambi. Und der köpft den Ball rein. Hier sind es noch 90 Sekunden. Wie lange noch in Bochum, Burkhardt?
Jetzt muss ich stark rechnen. Es sind noch 6 Minuten tatsächlich. Insgesamt 9 Minuten obendrauf. Gab viele Unterbrechungen, unter anderem wegen der roten Karte gegen Arne Meyer. Augsburg nach wie vorne 2:1 in Führung durch diesen Treffer des eingewechselten Mert Kömür mit links, weil er so viel Platz hatte gegen eine völlig entblößte Bochumer Hintermannschaft. Das sah schon ziemlich dilettantisch aus in der Verteidigung, muss man einfach auch mal anmerken dürfen, in so einem wichtigen Spiel geschlafen in der letzten Minute der offiziellen Spielzeit und jetzt rennen sie sogar einem Rückstand hinterher, nachdem sie hier über weite Strecken in der zweiten Hälfte das beste Spiel seit Wochen gemacht haben, die Bochumer. Aber sie haben nicht getroffen. Aber sie haben ja noch ein bisschen Zeit und kommen jetzt mal mit ein bisschen Personal über die Mittellinie. Aber dann verliert irgendwann den Ball. Gehen wir nochmal nach Kiel zu Jörg Tickelhütter.
Wo Holstein Kiel überhaupt keine Zeit mehr hat. Nachspielzeit abgelaufen. Wir sind eine halbe Minute drüber. Hier an der Förde droht Land unter eine Niederlage. Das wäre wirklich so ein Schlag in den Nacken. Dann wäre der Nicht-Abstieg wirklich nur noch theoretischer Natur. Das Restprogramm knüppelhart für den Aufsteiger von der Ostsee. Und jetzt vielleicht nochmal ein letzter langer Ball. Jetzt muss natürlich aber schnell gehen. Schnell ist das. Jetzt spielen sie in der eigenen Hälfte. Da müsst ihr den Ball doch nach vorne dreschen. Benjamin Brandt guckt natürlich wieder auf die Uhr. Die St. Pauli Bank fordert schon seit einer Minute hier den Abpfiff. Nächster langer Schlag. Jackson Irvine, der St. Pauli Kapitän, kann das bereinigen. Und dann dreschen sie den Ball weit in die Kieler Hälfte. Und jetzt müsste eigentlich Schluss sein. Nee, denkst du, Benjamin Brandt, der hat immer noch nicht genug. Noch einmal Däne, der Kieler Keeper, mit dem langen Schlag ab nach vorne an den 16-Meter-Raum. Und es dauert und dauert und dauert. Und Benjamin Brandt weigert sich abzupfeifen. Ist schon Schluss. Jetzt ist Feierabend. Holstein Kiel verliert gegen St. Pauli 2-1. Großer Erfolg für die Hamburger. Großer Erfolg auch für Union bei Bayer Leverkusen, Luise.
Noch wird gezittert. Wir sind eigentlich schon drüber über die Nachspielzeit. Und zwar genau 30 Sekunden. Aber es gibt noch mal einen Freistoß für Bayer Leverkusen. Foulspiel an Frimpong, kurz vor der 16-Meter-Linie. Rechte Position. Der Ball liegt so ungefähr so 15 Meter von der Grundlinie entfernt. Fast vor der 16-Meter-Linie. Und jetzt sind natürlich alle Leverkusener drin im Strafraum. Das ist die letzte Aktion in diesem Spiel. 0-0 der Spielstand. Und die Hände der Fans gehen hoch zum Gebet hier in der Arena. Bitte, bitte werden sie sich denken, lass diesen Ball irgendwie ins Tor. Kulan Fraschus ist freigegeben und drüber, über das Tor. Granit Xhaka mit links, der hat doch eigentlich einen guten Ruf. Und er will auch die Verantwortung übernehmen und donnert aber den Ball 30 Meter über das Tor. Und in diesem Augenblick pfeift der Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie ab. Das war die letzte Gelegenheit für Bayer Leverkusen, hier noch gegen Union Berlin zu gewinnen und Druck aufzubauen auf Bayern München, die ja heute Abend noch spielen gegen Borussia Dortmund. Und wer sehen will, wie schwer sich Bayer Leverkusen heute gegen sehr gute Unioner getan hat, den empfehle ich, die Sportschau ab 18 Uhr im Ersten einzuschalten. Es gibt eine Menge zu sehen, vor allem eine Menge Kampf, aber eben wenig Tore. Mehr Tore hatte Florian Winkler.
Ja, aber nur in der ersten Halbzeit. 4. und 32. Minute durch André Kramaric. Hier laufen die letzten 30 Sekunden. Und auch das habe ich mich auch gar nicht mehr gemeldet. Eine gelb-rote Karte gab es gerade eben für den Mainzer Paul Nebel. Ein kleiner Zwist mit Tom Bischoff. Dann gab es erstmal gelb. Dann gab es noch zwei warme Worte zu Sven Jablonski. Der hatte dann die Faxen dicke. Und dann gab er ihm die gelb-rote Karte. Paul Nebel mittlerweile vom Feld. Also einmal mehr für die Hoffenheimer, die sich wohl hier mit dem Befreiungsschlag auch wieder ganz klar abmelden vom Abstiegskampf. Ganz klar hatten sie 8 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Das Partierteam müsste jetzt eigentlich in den letzten Sekunden sein. Aber Sven Jablonski lässt sich ein bisschen Zeit und müsste jetzt mit der Pfeife im Mund. Machen wir das Ding doch zu. Jetzt abpfeifen. Hoffenheim jubelt einen verdienten 2-0-Erfolg. Mainz kassiert eine Niederlage bei der TSG. Und das schlussendlich auch verdient. Ab nach Gladbach.
Hier ist schon längst Schluss. Die Freiburger feiern Mansambi, den Siegtorschützen, und dieses 2-1. Und damit hat Freiburg es jetzt in der eigenen Hand in Sachen Europa, klettert auf Tabellenplatz 6 durch diesen Auswärtserfolg. Und Europa ist ein gutes Stichwort. Da tanzt vielleicht Burkhard Hupe bald die Puppenkiste.
Ja, 42 Punkte hat Augsburg aktuell auf der Habenseite. Ist jetzt nur noch 2 hinter den Gladbachern, 3 weiterhin hinter Freiburg. Und das ist, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Vielleicht schießen sie jetzt sogar noch das dritte Tor. Nee, dieses Mal festgedribbelt, von rechts nach innen gekommen. Kudusu auch eher eingewechselt, aber er holt immerhin noch einen Eckstoß heraus für den FC Augsburg. Wir sind jetzt in der letzten Minute der Nachspielzeit. Insgesamt hat es 9 Minuten gegeben. Bochum hatte noch 2-3 große, aufregende Szenen am und im 16er der Augsburger. Aber wenn dann ein Ball durchkam, dann war dieser Damen zur Stelle. Ein großartiger Torhüter im Trikot des FC Augsburg, der seine Mannschaft mehrfach vor Schlimmerem bewahrt hat. Denn eigentlich ist dieser Auswärtssieg, sollte er wirklich zustande kommen, nicht verdient. Denn Bochum hatte die weitaus größeren Tormöglichkeiten. Vor allen Dingen in der zweiten Hälfte ist es fast ein Spiel auf ein Tor gewesen. Jetzt kommt der Tietz aber nochmal durch diese hohle Gasse, will er durch, kommt er aber nicht. Bochum dazwischen, nächster Schlag in Richtung Mittellinie, aber irgendwie ist die Körpersprache jetzt nicht mehr so, wie man es braucht, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Aktuell der Tabellen 17. der VfL Bochum, tief unten drin, und an diesem Wochenende kann sich dann schon Entscheidendes tun im Abstiegskampf. Bochum verliert, Spiel vorbei. Zum 4. Mal in Folge im eigenen Stadion. Und so kannst du die Klasse nicht halten. Große Enttäuschung auf den Rängen, auf dem Platz natürlich auch. Bochum unterliegt dem jubelnden und glücklichen FC Augsburg mit 1-2. Und das war sie, unsere große Bundesliga-Schlusskonferenz.
Die Bundesliga-Konferenz im rbb24-Inforadio.
Präsentiert von Tipico. Die Sportwette.
Die Fußball-Bundesliga befindet sich am 29. Spieltag und hier sind die 5 Schlussresultate des Samstagnachmittags. Keine Tore bei der Partie Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Union, 0:0. Borussia Mönchengladbach verliert gegen Freiburg, 1:2. Holstein Kiel ebenfalls unterlegen dem FC St. Pauli, 1:2. Und der VfL Bochum verliert genauso 1:2 gegen den FC Augsburg. Alle 3 Partien standen 1:1 lange, alle 3 Partien in der 90. oder in der Nachspielzeit jeweils mit dem Siegtor für die Gäste. Bleibt noch Hoffenheim gegen Mainz, relativ deutlich 2:0.
Über all das reden wir gleich und dann schalten wir auch nach München, wo die Bayern auf Dortmund warten.
Werbung.
Hi, ich bin Laura von Torra von NeoBet. Und ich staune immer wieder, wie schnell der Fußball geworden ist. Die Höchstgeschwindigkeit von Spielern bis zu 39 km/h. Und Torschüsse schlagen mit über 200 km/h ins Netz ein. Gut, wenn man eine Sportwetten-App hat, die genauso schnell ist.
NeoBet. Jetzt Wettboost und 100 Euro Bonus sichern. Auf neobet.de/radio. Offiziell lizenziert. Whitelisted. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de.
Ja, mach ihn rein.
Ja, Tor!
Wo ist Klaus eigentlich schon wieder?
Häufiger Harndrang? Zeit für Prostagut Duo. Mit doppelter Pflanzenkraft reduziert es häufigen Harndrang bei gutartiger Prostatavergrößerung.
Und? Habe ich was verpasst?
Kein Tor verpassen? Weniger müssen mit Prostagut Duo. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Bist du bereit fürs Spiel? Jede Vorbereitung ist gleich und doch anders. Es ist mehr als nur ein Spiel. Mach deinen Spieltag perfekt mit der bwin Sportwetten App. Wette jetzt und hol dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus. bwin. Das ist unser Spiel.
Mindestalter 18 Jahre. Lizenziert nach deutscher Whitelist. Glücksspiel birgt Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
B166 Kreuz Uckermark Richtung Schwedt. Zwischen Abzweig Ziche und Passow ein defektes Fahrzeug und hier ist Öl ausgelaufen. Stadtverkehr Berlin. Etwas voller ist es jetzt am Juliusturm Richtung Charlottenburg, auf dem Spandauerdamm einwärts vor dem Stadtring und auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz. In Charlottenburg ist die Schlossstraße wegen eines Polizeieinsatzes zwischen Kaiserdamm und Zillestraße in beiden Richtungen gesperrt. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm statt auswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei. Darüber hinaus können Sie nicht nach links abbiegen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17.32 Uhr. Die USA nehmen Smartphones und Computer von den umstrittenen Zollerhöhungen von Präsident Trump aus. Das geht aus einem Dokument der Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Ausgenommen von den massiven Zollerhöhungen, vor allem gegenüber China, werden auch Halbleiter. Die Firma Apple lässt zum Beispiel einen Großteil ihrer iPhones in China montieren. In den vergangenen Tagen sollen Flugzeuge tonnenweise Geräte vor einer Zollerhöhung in die USA geflogen haben. Die USA und der Iran haben erstmals seit Jahren wieder über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt. Hochrangige Vertreter beider Seiten trafen sich dafür im Oman. Das Sultanat tritt als Vermittler auf. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Der Iran will erreichen, dass die Wirtschaftssanktionen gelockert werden. Mehrere westliche Staaten werfen dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. Ein Abkommen, das dem Iran die zivile Nutzung von Atomtechnologie erlaubt, hatte US-Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit aufgekündigt. Das israelische Militär will nach eigenen Angaben seinen Einsatz im Gazastreifen ausweiten. Verteidigungsminister Katz rief die Bevölkerung in dem Palästinensergebiet auf, Kampfzonen zu verlassen. Jan-Christoph Kitzler.
Hunderttausende Menschen wurden bereits vertrieben, seit Israel den Krieg in Gaza Mitte März wieder hochgefahren hatte. Durch das Vorgehen soll der Druck auf die Hamas und weitere Terrororganisationen erhöht werden, die noch immer 59 Geiseln in ihrer Gewalt halten. Seit dem 2. März, also seit fast 6 Wochen, lässt Israel zudem keine Hilfsgüter in das Gebiet. Dadurch verschärft sich dort nach Angaben von Hilfsorganisationen die humanitäre Lage massiv.
Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Natascha Gutsch mit RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich gestützt werden musste. Auf den Zeitplan hat das Ganze keine Auswirkungen. Am kommenden Donnerstag soll das gesamte Bauwerk abgerissen sein. Gearbeitet wird Tag und Nacht.
Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli 1:2. Am Abend empfängt Bayern München noch Dortmund. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend heiter oder sonnig. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Forst in der Lausitz 20 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkiger. Später sind auch Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 24 Grad. Die Zeit 17.35 Uhr.
rbb24 Inforadio. Die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico, die Sportwette.
Die letzte halbe Stunde mit Thomas Kroh und Lars Becker. Und so ging's zu Ende in der Bay-Arena zwischen Leverkusen und Union ohne Tore.
Und in diesem Augenblick pfeift der Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie ab. Das war die letzte Gelegenheit für Bayer Leverkusen, hier noch gegen Union Berlin zu gewinnen und Druck aufzubauen auf Bayern München, die ja heute Abend noch spielen gegen Borussia Dortmund. Und wer sehen will, wie schwer sich Bayer Leverkusen heute gegen sehr gute Unioner getan hat, den empfehle ich, die Sportschau ab 18 Uhr im Ersten einzuschalten.
War es wirklich so schwer, Philipp Hofmeister in Leverkusen?
Ja und nein. Also man sieht natürlich permanent das Potenzial dieser Leverkusener Mannschaft in gefühlt jeder Szene, wie die kicken können, diese Ballsicherheit, dieses Tempo auch gerade über die Außenbahnen, immer wieder gefährliche Flanken aus dem Halbfeld. Und wenn der Schick keinen hohen Ball bekommt, dann wechselst du eben noch so ein Boniface ein, dann kommt Florian Wirtz noch dazu. Also natürlich ist das immer schwierig hier in Leverkusen, aber Union Berlin hat es zum einen auch sehr gut gemacht in jeder Hinsicht. Sie haben es schlau gespielt und man merkt natürlich auch, und das ist auch Teil der Wahrheit, dass spätestens, glaube ich, seit diesem Pokal-K.O. beim Drittligisten in Bielefeld auch so ein bisschen der Stecker gezogen wurde beim deutschen Meister aus Leverkusen.
Wenn die Bayern heute gewinnen gegen Dortmund, ist meines Erachtens die Meisterschaft endgültig entschieden. Philipp, wir müssen über Union sprechen. Ich bin schwer beeindruckt. 5 Spiele, nicht verloren. Unentschieden beim Meister in Leverkusen, unentschieden gegen die Bayern. Auswärtssieg in Frankfurt, Auswärtssieg in Freiburg und zwischendurch auch noch Wolfsburg geschlagen. Was hat dir am meisten imponiert heute?
Vor allen Dingen, wie schlau sie es gemacht haben. Also es war ja nicht so, dass sie permanent Leverkusen hinten beschäftigt haben, sondern immer mal wieder in Phasen. Dann standen sie wieder ein bisschen tiefer. Sie haben die Räume sehr geschickt zugemacht. Sie haben die Gegenspieler sehr schlau übergeben. Dazu mit einer sehr gesunden Physis in den Zweikämpfen ausgestattet. Also im Prinzip war all das vorhanden, was wir im Vorgespräch vor 3 Stunden so ein bisschen als Matchplan ausgegeben hatten, dass viele Zutaten zusammenkommen müssen. Das war auch heute wieder der Fall. Und unterm Strich kann man einfach sagen, Union Berlin ist gerade und speziell für die Top-Teams der Liga wieder ein maximal unangenehmer Gegner.
Sind es die Unioner im Hintergrund, die da noch solchen Krach machen?
Ja, auf jeden Fall. Die Mannschaft war bis gerade noch da und die haben gute Laune hier im Gästeblock.
Ja, kennt ihr ja da im Westen. Berliner, alle große Klappe. Ist inzwischen geklärt, was da so gemüffelt hat in der Bay-Arena. Wir haben ja die Bilder gesehen, es war ja nicht nur Rauch, sondern wir haben auch die Fans gesehen mit Schals vor den Gesichtern.
Ja, das waren die roten Bengalos, die aus der Gästekurve irgendwann angezündet wurden. Und das zog genau hier rüber Richtung Haupttribüne. Ehrlich gesagt habe ich mir auch kurz mal die Übergangsjacke vor den Mund gehalten, weil da so ein beißender Geruch war, der auf die Stimme auch sehr schnell ging und so durch die Nase dann auch reinkroch. Also war kurz mal ein bisschen unangenehm, aber den Eisernen unten auf der Wiese hat das nichts ausgemacht. Die haben sich diesen Punkt in Leverkusen verdient und dementsprechend wird jetzt in der Gästekurve auch noch ein bisschen gefeiert.
War das Haltbarkeitsdatum möglicherweise abgelaufen?
Möglicherweise, ja.
Und deshalb war das gute Zeug verdorben. Philipp Hofmeister, unser Reporter heute in der Bay-Arena.
Und damit geht's zur Partie Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Und da sind die Gladbacher in der ersten Halbzeit relativ zügig in Führung gegangen.
Viertelstunde gespielt in Mönchengladbach und der Ball ist zum ersten Mal im Tor und zwar für die Gladbacher. Aber getroffen hat ein Freiburger. Christian Günther fälscht unhaltbar ab. 1:0 für Borussia Mönchengladbach.
In der 14. Minute dieses Eigentor vor 51.000. Die waren natürlich schwer begeistert, aber nur 2 Minuten.
Kopfballtor und der Ausgleich. 16. Minute, Patrick Osterhage gleicht aus für die Gäste aus dem Breisgau. Flanke auch hier von der rechten Seite, Kopfball. Und da sah der junge Keeper der Gladbacher nicht so wirklich glücklich aus.
Zwei Mannschaften, Mönchengladbach und Freiburg, die unbedingt ins internationale Geschäft wollen. Nach 16 Minuten 1:1, dann ist lange nichts passiert, zumindest was Tore angeht. Es gab aber noch den einen entscheidenden Treffer, und zwar in der 90. Minute.
Tor in Gladbach! Der Sportclub geht in Führung! Na also, sie haben doch noch einen drin und der Kopfball kam, glaube ich, vom eingewechselten Sildilia, der da vorne völlig blank steht am langen Pfosten und jetzt laufen die unten in Rot in die Gästekurve und bejubeln diesen Führungstreffer in der 90. Minute.
Freiburg gewinnt im Borussia-Park, Tim Wichmann in Mönchengladbach. Wie heftig ist dieser Schlag ins Kontor der Europacup-Hoffnungen der Borussen-Fans?
Ja, schon heftig, aber vor allem auch total verdient, denn das war insgesamt deutlich zu wenig von den Gladbachern, die sich hier über weite Strecken haben hinten reinrücken lassen und selbst einfach auch viel zu passiv waren. Also es war eine Frage der Zeit, bis der Treffer der Freiburger fiel. Er fiel spät, aber er fiel eben kurz vor Schluss durch das erste Tor von Johan Mansambi. Freiburg in dieser Saison unter Julian Schuster, dem Nachfolger von Christian Streich, zwar mit einigen Dellen, aber insgesamt sehr stark. Was hat dir besonders gefallen?
Ja, dass sie sich nicht haben sie wurden zur Verzweiflung getrieben, sagen wir es mal so, vom jungen Keeper von Pereira Cardoso. Da dachte ich schon, ja, bei den Freiburgern sieht man jetzt vielleicht auch, dass sie halt einfach nicht dran glauben, dass sie den heute überwinden konnten. 2 super Paraden auf der Linie noch gerettet. Aber, und das ist der starke Punkt und die Antwort, sie kamen eben nochmal, sie haben es wieder versucht, haben die Gladbacher dann ein bisschen kommen lassen und haben am Ende dann, wie gesagt, völlig verdient zugeschlagen. Und das ist für sie, das sah man hier auch mit dem Abpfiff, natürlich ein riesiger Befreiungsschlag. Nicht nur ein Riesenschritt in Richtung Europapokalqualifikation, sondern vor allem auch wichtig, mal auf die Siegerstraße zurückgekommen zu sein nach diesen 5 Spielen ohne Sieg davor.
Ein Abiturient im Tor, der demnächst Prüfungen zu absolvieren hat. Und dann hörten wir von immer mehr jungen Verteidigern, die da in der Abwehr aushelfen mussten. Mir fällt auch noch sowas ein wie Fohlen-Elf. Wandelt die Borussia auf historischen Faden?
Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber das Fundament, das stimmt auf jeden Fall hier wieder. Das ist wieder richtig am Niederrhein, dass man auf diese jungen Kräfte eben setzt. Nicht alle aus der eigenen Jugend, dann kam ja eben aus eben auch Ulrich rein. Netz ja selber auch noch sehr jung, die beiden Berliner. Aber ja, das ist der Weg, den sie jetzt hier wieder beschreiten. Und unabhängig vom Ergebnis heute, das darf angesichts des der Niederlage hier nicht ins Hintertreffen geraten, ist das natürlich eine sehr, sehr starke Saison der Borussia, aber im Moment überwiegt hier jetzt natürlich gerade bei den Letzten, die da noch in der Kurve stehen, die Trauer darüber, dass man hier heute den Big Point nicht holen konnte.
Sagt Tim Wichmann in Mönchengladbach im Borussia-Park und so geht's auch den Anhängern von Holstein Kiel, obwohl ihre Mannschaft in der Partie gegen St. Pauli in Führung gegangen war.
Ekstase im Holstein-Stadion, der Tabellenletzte Holstein Kiel führt mit 1:0. Bernhardsson hat's gemacht. Die unfreiwillige Vorlage von Irvine legt damit der Pike nochmal ab. Gigovic dann nochmal zu Bernhardsson und der schön aus 17 Metern ins Eck.
Aber noch vor der Pause der Ausgleich.
St. Pauli hat den Ausgleich erzielt, aber darüber müssen wir reden. Sinani mit dem Abpraller aus 6 Metern ins Netz. 1:1 jetzt zwischen Kiel und St. Pauli.
Ja, Freiburg gewinnt auf den letzten Drücker in Mönchengladbach und St. Pauli auf den letzten Drücker im Holsteinstadion.
Tor in Kiel und die Braunen jubeln. St. Pauli geht tatsächlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 in Führung. Noah Weißhaupt eingewechselt. Erst scheiterte er mit einem Schuss an Thomas Dähne, bekam dann den zweiten Ball, brachte ihn rein und ein Kieler mit der Brust wollte klären. Und dann rutschte die Kugel irgendwie über die Linie.
Ein Eigentor entscheidet dieses Abstiegsduell für St. Pauli gegen Kiel. Moritz Kühn, unser Reporter, wie groß ist der Frust, die Enttäuschung in Kiel heute über diese knappe Niederlage von Holstein?
Ja, extrem groß. Die Ränge haben sich auch geleert. Es ist kein KSV-Fan mehr hier im Stadion. Was für ein bitterer Nachmittag. Dieses Gegentor in der Nachspielzeit, am Ende als Eigentor von Max Geschwill noch gewertet. Er nahm kurz vor der Linie den Ball ja mit dem Oberkörper an und der Klärungsversuch dann erst hinter der Linie. Also ein ganz, ganz bitterer Nachmittag für Holstein Kiel. Es riecht nach dem direkten Wiederabstieg.
Zumal ja in den nächsten Wochen schwere Gegner warten auf Holstein, das haben wir gehört. Ich vermute einmal hingegen riesengroße Freude, Jubel, Trubel, Heiterkeit bei der nach Hause reisenden St. Pauli-Gesellschaft.
Ja, der Präsident Uke Göttlich, der saß hier 3-4 Plätze neben mir und der ist ausgerastet beim Siegtreffer, ist hier fast runtergestürmt in Richtung grüner Rasen, ist ja nicht so weit hier in Richtung Platz, also nur ungefähr 20 Meter. Also da hat man gesehen, was diese drei Punkte bewirkt haben bei St. Pauli. Jetzt hat man 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang und Heidenheim. Ja, die Heidenheimer spielen noch morgen in Frankfurt, aber das waren ganz, ganz wichtige 3 Punkte für St. Pauli im Abstiegsrennen.
Was passiert in Kiel bei Holstein, sollte die Mannschaft absteigen?
Ja, ich glaube, es geht so weiter. Marcel Rapp, der Kiels Trainer, hat den Vertrag vorzeitig verlängert bis 2028. Es wird Abgänge geben. Timo Becker in Richtung Schalke oder auch vielleicht Marco Ivesic, der hat auch angedeutet, dass er den Verein verlassen wird. Luis Holtby, der Vertrag wurde nicht verlängert. Also es wird einen Umbruch geben, aber ansonsten wird es den nächsten Anlauf dann geben in der kommenden Saison, dann in Liga 2 wahrscheinlich.
Moritz Kühn, unser Reporter am heutigen Nachmittag hier für RBB 24 Inforadio. Im Holstein-Stadion, Kiel verliert in der Nachspielzeit gegen den FC St. Pauli, womit wir, Lars, im Ruhrstadion angekommen wären. Dort ist der VfL Bochum zu Hause und der hatte heute Augsburg zu Gast. Und die Augsburger, die zeigten nachdrücklich, warum sie so erfolgreich sind in den vergangenen Wochen.
Das ist die verdiente Führung für die Gäste aus Augsburg. Isende mit dem 1:0 für den FCA. Augsburg ist da, der Ball wird noch abgefälscht und trudelt dann mit der allerletzten Kraft über die Torlinie rein zum 1:0 für den FCA.
Erfolgreich gewesen sind.
Party in Bochum, überfällig, verdient der Ausgleich, 1:1 und jetzt spielt hier die Musik an der Kastropper. Philipp Hofmann, ein Tor des Willens, wunderbar vom Passlack auf den zweiten Pfosten gezogen und da steht Philipp Hofmann aus 2 Metern, köpft er Bochum mit dem 1:1 und einem echten Lebenszeichen da unten im Tabellenkeller.
Dachten sich die VfL-Anhänger, dass es jetzt vorbei wäre mit der Erfolgswelle, dass die sich verflüssigt hätte, die Erfolgswelle des FC Augsburg. Aber dann auch hier die Nachspielzeit.
Tor in Bochum und der Mert Kümür macht es. Wie blank war der denn? So luftig verteidigt VfL Bochum. Kannst du nicht bringen. Nicht in Überzahl. Nicht in dieser Situation. Nicht in der letzten Spielminute. Und der Kümür drückt ihn rein mit links aus 13, 14 Metern.
Und zuvor hatte es noch Gelb-Rot für den ehemaligen Herthaner Arne Meyer gegeben, der für Augsburg spielt. Also der FCA gewinnt in Unterzahl im Ruhrstadion beim VfL Bochum. Apropos Hertha BSC, für einen anderen ehemaligen Herthaner kam es heute noch viel schlimmer in der zweiten Liga bei der Partie von Hannover 96 gegen Elversberg, die Hannover verlor 1:3. Da verletzte sich Jessica Gank kam ganz schwer, wurde am Standbein getroffen und die Vermutung lautet, dass er sich tatsächlich sowohl Waden als auch Schienbein gebrochen hat. Gute Besserung von dieser Stelle.
Ja, das sah wirklich übel aus. Bleibt in der Bundesliga noch eine Partie, Hoffenheim gegen Mainz. Relativ klare Angelegenheit, ganz frühe Führung. André Kramaric, der Torjäger der Kraichgauer, mit dem 1-0 in der vierten Minute. Und nach einer guten halben Stunde war Kramaric dann erneut zur Stelle.
Tor in Sinsheim, 2-0, TSG Hoffenheim, 32. Minute, André Kramaric.
Viel mehr ist in Hoffenheim auch nicht passiert. Es gab allerdings noch eine gelb-rote Karte in der Nachspielzeit, 90+4 gegen den Mainzer Paul Nebel. Kommt heute einiges an negativen Sachen zusammen für Mainz. Die verlieren in Hoffenheim mit 0-2.
Mainz hat einen Durchhänger, oder?
Mhm.
Aber das werden sie wegstecken. 46 Punkte haben sie auf dem Konto, die Mainzer. Mehr als zu Saisonbeginn zu erhoffen war für die 05er. Womit wir, Lars, bei der Tabelle wären. Die Bayern an der Spitze, momentan 5 Punkte vor Leverkusen. Aber die Bayern, und dazu kommen wir gleich, empfangen ja heute Abend noch Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Auf den weiteren Champions-League-Rängen derzeit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig nach dem Erfolg gestern Abend in Wolfsburg und immer noch gut im Europapokalgeschäft mit dabei Mainz, Freiburg, Mönchengladbach und eben auch Augsburg. Und auch Borussia Dortmund sollten die Schwarz-Gelben vom Borsigplatz heute Abend in München gewinnen.
Stuttgart und Bremen auf den Rängen 10 und 11. Die treffen morgen ab 15.30 Uhr aufeinander. 12. Wolfsburg, dann auf 13. der 1. FC Union mit jetzt 34 Punkte. Ein weiterer Zähler in Richtung Klassenerhalt. Da wird nichts mehr schiefgehen. Hoffenheim auf 14. St. Pauli, 15. hat sich ein bisschen deutlich abgesetzt von den drei letzten Mannschaften. Unter ihnen 16. Heidenheim. 7 Punkte schon zu St. Pauli. Heidenheim spielt morgen in Frankfurt. Und ganz unten die beiden, die heute verloren haben. Beide sozusagen in letzter Sekunde, in der 90. oder in der Nachspielzeit, Bochum und schließlich Kiel.
Hertha BSC haben wir schon erwähnt. Es war kein wonniger Moment, wenn man jetzt an das Schicksal von Jessica Gangkamp denkt, den es hoffentlich nicht so schwer getroffen hat, wie wir vermuten. Aber nun, Hertha BSC nach Siegen in der zweiten Liga heute mit dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 vor rund 47.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Ein weiterer Sieg sollte es werden, wurde es aber nicht, Jakob Rüger.
Wenn beide Seiten mit dem Unentschieden hadern, dann war es eine gerechte Punkteteilung zwischen Hertha und Darmstadt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Isak Littberg in Führung. Doch Alexander Vukotic erzielte per Eigentor den Ausgleich. Darmstadts Kapitän Clemens Riedel haderte mit der vergebenen Chance eines Auswärtssieges.
Ja, schon enttäuschend, weil wenn man führt, will man das Ding immer nach Hause bringen. Aber ich glaube, kein Vorwurf an Vuko da hinten, der ist schwer zu kriegen. Und dann geht einer leider mal rein, so ein Ball. Aber man muss sagen, wir haben 60, 70 Minuten gut Druck gemacht, haben gute Spielpassagen gehabt.
Doch die Lilien belohnten sich nicht mit dem zweiten Tor. So wurde eine passive Hertha mit dem Ausgleich nach einer Stunde immer stärker. Toni Leistner traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten, sehr zum Ärger von Trainer Stefan Deitel.
Reaktion meiner Mannschaft war top. Diese Intensität, noch eins draufzupacken, war gut. Und dann kannst du so ein Spiel drehen und ich glaube schon, dass wir gerade nach dem Ausgleichstreffer näher am 2-1 waren als die Darmstädter. Und das sind positive Dinge, wenngleich natürlich wir gerne heute gewonnen hätten.
Das 1-1 war am Ende ein gerechtes Ergebnis. Es reicht jedoch beiden Teams nicht, um nach diesem 29. Spieltag den Klassenerhalt zu feiern.
Ulm hat überraschend gegen den dritten Magdeburg 1-0 gewonnen. Hannover verliert gegen Elversberg 1-3. Elversberg jetzt Tabellendritter hinter dem HSV und Köln. Hertha auf Rang 12.
Wir kehren zurück in die Bundesliga und beschäftigen uns noch einmal mit dem Auftritt der Unioner in Leverkusen heute. Torge Hidding, unser Kollege vom Westdeutschen Rundfunk, hatte Gelegenheit, nach der Partie mit dem Kapitän der Eisernen zu sprechen.
Ja, Christopher Trimmel, erstmal Glückwunsch zu einem Punktgewinn. Wenn man beim Doublesieger ein 0-0 erkämpft, dann hat man einiges richtig gemacht, oder?
Vieles. Ich glaube, wir haben speziell defensiv natürlich sehr gut verteidigt, waren aggressiv, zweikampfstark. Klar haben wir mit dem Ball die ein oder andere Situation, die wir besser ausspielen müssen, mutiger sein müssen. Aber das gehört zum Abstiegskampf dazu, dass man auch mit langen Bällen agiert. Trotzdem sind wir natürlich sehr zufrieden.
In der zweiten Halbzeit, gerade in der zweiten Halbzeit, waren ja noch einige ganz ordentliche Konter dabei. Ja. Hätten Sie vielleicht hier sogar gewinnen können, oder?
Ja, ich glaube, Holler hat eine super Möglichkeit, aber Leverkusen hatte genauso Chancen, Tor zu erzielen. Von dem her sind wir sicher nicht so, dass wir jetzt sagen, wir hätten müssen gewinnen, sondern ich sehe es anders. Wir haben uns den Punkt erkämpft und gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft.
11 Punkte aus den letzten 5 Spielen, das ist eine richtig schöne Serie.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben uns eingeschworen vor dieser Serie schon, dass im Abstiegskampf um gewisse Dinge geht, die man vielleicht am Anfang der Saison nicht so handhabt. Wir haben defensive Stabilität in die Mannschaft gebracht. Das war, glaube ich, auch wichtig in der Phase. Dass es dann so läuft, ist natürlich auch überraschend, weil am Ende war man schon ein bisschen zu unkonstant. Und freue mich natürlich sehr, dass das jetzt über so viele Spiele schon hält.
Captain Christopher Trimmel nach dem Punktgewinn in Leverkusen. Bayer hat 2 Punkte liegen lassen auf dem Weg, die Bayern vielleicht nochmal zu gefährden. Der Keeper Lukas Radetzky.
Ja, von unserer Seite war natürlich zu wenig, weil gut, klar, Stand jetzt sind wir 1 Punkt herangerückt. Aber wir hätten uns vorgenommen, mit 3 Punkten ein bisschen Druck zu machen für heute Abend. Aber ja, ist halt das Offensivspektakel ist weggeblieben. Wir waren nicht so gefährlich, wie ich uns kenne. Woran es liegt, weiß ich nicht. Flo hatte direkt Impact, war gut. Union hat auch super verteidigt. Dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger und muss man akzeptieren. Union hat heute den Punkt verdient.
Und damit kommen wir zum Topspiel dieses Spieltages. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Viele, viele Jahre lang das Nonplusultra im deutschen Fußball. Das ist es von der Ansetzung vielleicht her immer noch. Allerdings nur die Bayern sind derzeit Spitze. Dortmund liegt 27 Punkte hinter dem Tabellenführer und hat in der Champions League gerade ein desaströses Erlebnis in gegen Barcelona hinnehmen müssen. Was sagen nun die BVB-Fans vor dieser Partie? Wie sind ihre Hoffnungen in Bezug auf künftige Europapokal- oder Champions League-Aufgaben?
Es geht nur um die Euroleague. Champions League ist wahrscheinlich schon Ade, aber Euroleague müsste drin sein. Es sind 4 Punkte. Wir müssen noch gegen die direkten Gegner, die über uns stehen. Also man hat es selbst in der Hand. Man muss halt mit Kochkonne spielen.
Finanziell sind wir nicht so aufgestellt wie manche andere Vereine. Wir haben ja kein Belly mehr und Haaland und ein paar andere nicht mehr. Also das Leistungsniveau von denen ist halt nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren war. Aber klar, muss es besser sein als den Tabellenplatz, den wir jetzt haben.
Führungsetage macht nicht alles richtig. Treffen falsche Entscheidungen personell, sowohl bei den Spielern als auch an der Seitenlinie. Champions League könnte schwierig werden. Wir hoffen natürlich trotzdem noch, dass es irgendwie für irgendwas reicht.
Ich bin Optimist, ich sag Champions League. Heute Sieg, nächste Woche Sieg.
Dortmund-Fans vor dem Spiel in München und Public Viewing, organisiert von der Deutschen Fußballliga in Tokio und New York für diese Partie. Das muss Taufik Kalil vom Bayerischen Rundfunk alles überhaupt nicht interessieren, denn er ist im Stadion. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend vom deutschen Bundesliga-Klassiker, der er immer noch ist. Völlig egal, ob die einen Erster und die anderen Neunter sind. Dieses Spiel hat einfach Tradition in Deutschland. Wenn Barcelona gegen Real Madrid spielt, ist es auch egal, ob es Erster gegen Zweiter ist.
Das Spiel läuft noch nicht und der Kollege ist schon völlig euphorisiert.
Ja, jetzt, wenn ich jetzt, wann noch dann? Ich weiß ja nicht, was noch passiert.
Aber wir ahnen es. Die Bayern werden Dortmund überrollen, könnte man zumindest vermuten. Lieber Taufik, wie schwer wiegt das 1:2 der Bayern in der Champions League daheim gegen Inter Mailand? Wie sehr hat das die Stimmung in München getrübt?
Tatsächlich überhaupt nicht. Ich fand das total stark, wie die aufgetreten sind nach dem Spiel. Auch gestern in der Pressekonferenz die Spieler, aber auch die Fans. Da ist so eine Trotznummer. Viele zitieren das Wunder von Mailand von 1988. Da hatten die Bayern damals das Hinspiel in München mit 0:2 verloren und dann in Mailand mit 3:1 gewonnen. Da gab es dann noch die Auswärtstorregel weitergekommen. Also sie glauben da fest dran, sagen aber auch Vincent Kompany auf der Pressekonferenz, dass dieses Spiel heute ganz viel mit dem Spiel zu tun hat, dann eben in Mailand, weil du brauchst ein gutes Gefühl, dass du in dieses Spiel gehen kannst. Ja, und wenn ich mir so die Aufstellung anschaue mit einem Thomas Müller heute, könnte ich mir vorstellen, er will das ausprobieren. Ob das auf diesem Niveau geht mit einem Thomas Müller in der Startelf. Ansonsten die Bayern unverändert.
Ich stelle die gleiche Frage auch noch zum Gegner Dortmund. Die sind verprügelt worden. Jugend forscht wie eine Schülermannschaft mehr oder weniger, obwohl die Jugendlichen auf Seiten von Barcelona dabei waren. Kann man sowas wegstecken, auch noch vor so einem Duell gegen die Bayern?
Naja, Niko Kovac hat das auf seine Art gelöst. Er hat ja schon den einen oder anderen angezählt und hat gesagt, also da muss mehr Charakter, mehr das und mehr das. Und dann hat er einfach mehr davon gebracht in der Aufstellung. Glaubt er zumindest 5 neue rein, 5 andere von Barcelona, von den Verlierern raus. Was ich so ein bisschen Nachteil für Dortmund finde, ist, das Spiel war am Mittwoch. Die Bayern haben am Dienstag gespielt. Die Bayern haben zu Hause gespielt, immer schön in ihrem eigenen Bettchen geschlafen. Dortmund am Mittwochabend gespielt, am Donnerstag nach Hause geflogen, am Freitag nach München geflogen, immer im Hotel übernachtet. Ziemlich viel Stress, du kannst dich nicht ausruhen, du kannst nicht viel Physio machen. Also sagen wir mal rein körperlich ist der Vorteil auf Seiten der Münchner. Und ja, nach so einem 0-4, aber die Dortmunder müssen, denn sie brauchen die Punkte, um im nächsten Jahr auch wieder Europa bereisen zu dürfen.
Und was soll überhaupt gehen, wenn die Bayern Thomas Müller aufbieten? Ich sage nur, Ausgleich gegen Inter Mailand, wer Thomas Müller? Das war ein besonderes Erlebnis. Und wie ist dieser Mann überhaupt noch zu umschreiben?
Er ist schon fast sein eigener Mythos, den hat er leider so ein bisschen beschädigt mit diesem Rumgeeier, mit diesem macht er weiter, macht er nicht weiter, dann haben die Bayern noch dazu ihren Teil ganz schlecht gehandelt. Trotzdem, Thomas Müller bleibt Thomas Müller und jetzt stelle ich mir vor, der hat schon 14 Tore gegen Borussia Dortmund geschossen, der schießt heute vielleicht noch eins oder schießt eins in Mailand. Ach, dann ist das alles vergessen, was in den letzten Tagen und Wochen war. Dann wird man die Bayern-Bosse weiß Gott wohin jagen, dass sie mit Müller nicht ganz einfach tatsächlich verlängert haben.
Taufik Halil live aus München, das Spiel zu hören auf sportschau.de und das waren 3 Stunden Bundesliga hier im RBB 24 Inforadio mit Thomas Kroh und Lars Becker. Wir wünschen Ihnen noch
ein sehr schönes Wochenende, schönen Samstagabend. Ciao.
RBB 24 Inforadio, die Bundesliga.
Präsentiert von Tipico, die Sportwette.
Werbung.
Sag mal, wie schmeckt euch das Flensburger Strandlager?
Kräftig.
Hä?
Kräftig.
Mild.
Hä?
Kräftig.
Mild.
Ja, kräftig und mild zugleich. Flensburger Strandlager. Floppt dich ans Meer.
Oder ploppt dir eine Kistenlimo. Neu von Flens. Orange, Cola oder Cola Mix. Musst du probieren.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Es gibt Stau auf der B158 Richtung Berlin zwischen der A10 und Ahrensfelde. Da dauert es etwa 10 Minuten länger. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Die USA nehmen Smartphones und Computer von den umstrittenen Zollerhöhungen durch Präsident Trump aus. Das geht aus einem Dokument der Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Ausgenommen von den massiven Zollerhöhungen, vor allem gegenüber China, werden auch Halbleiter. Die Firma Apple lässt zum Beispiel einen Großteil ihrer iPhones in China montieren. In den vergangenen Tagen sollen Flugzeuge tonnenweise Geräte vor einer Zollerhöhung in die USA geflogen haben. Zum ersten Mal seit Jahren hat es Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Unser Korrespondent für den arabischen Raum, Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Uwe Jahn.
Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch. Was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlottenplatz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht. Ein Beamter habe daraufhin geschossen. Der verletzte Messerstecher sei ins Krankenhaus gekommen. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten Hoffenheim gegen Mainz 2:0.